mein Gesprächsgast. Diesmal ist Vereins- und Nationaltrainer in Personalunion. Raul Korner trainiert als Head Coach den Basketball-Erstligisten Medi Bayreuth und das Nationalteam seines Heimatlandes Österreich. Ich spreche mit dem gebürtigen Wiener darüber, wie sein Club, wie Medi Bayreuth, durch die Corona-Zeit gekommen ist und sich für eine neue Saison aufgestellt hat. Ich spreche mit ihm über die Neuzugänge seines Teams und die Vertragsverlängerungen von Kapitän Bastian Dorrit und Andy Seifert. Und ich spreche mit ihm natürlich über das Nationalteam seines Heimatlandes Österreich. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich, dass Raul Korner mein Gast ist. Diesmal, du bist in Wien, von dort aus mir zugeschaltet und hast mir im Frühjahr in einem anderen Interview gesagt, wenn du nicht verlierst, ist deine Laune gut. Also müsste deine Laune gut sein, weil Niederlagen waren die letzten Monate nicht drin. Oder hat Corona doch etwas auf die Stimmung gedrückt?
Also hallo mal, ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Wir haben das letzte Spiel der vergangenen Meisterschaft gewonnen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Entweder hat man dann eine Meisterschaft gewonnen oder sonst was. In unserem Fall war es ein bisschen anders, wie wir alle wissen. Die Corona-Zeit habe ich in jeglicher Hinsicht eigentlich ganz gut drüber gebracht. Bin aber froh, dass es jetzt wieder mit Vollgas weitergeht.
Da sind wir alle, sprechen wir auch gleich drüber, denn du bist schon wieder im Stress, in den Vorbereitungen, im Klarmachen von Neuzugängen und Trainingszeiten. Kommen wir gleich dazu, trotzdem nochmal zurückgespult an diesen Shutdown. Ihr hattet ein Geisterspiel im Europe Cup gegen Cluj. Das war, wenn ich es recht erinnere, das letzte Spiel, bevor dann nichts mehr war. Die Liga war dann zu Ende, hast du schon kurz angesprochen. Das ging von jetzt auf gleich. Wie war das für dich auch persönlich?
Ja, es ging extrem schnell, weil wir zuerst ja noch gehofft hatten, vor ausverkaufter Hütte den Final Four Einzug des FIBA Europe Cup klar machen zu können. Mhm. Dem war dann nicht so, weil wenige Stunden vor dem Spiel eigentlich dann bekannt geworden ist, okay, wir können das Spiel zwar austragen, aber es muss unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das war schon mal ein bisschen surreal für alle Beteiligten, ein so wichtiges und ja, fast historisches Spiel letztendlich ohne Zuschauer spielen zu müssen. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dass man eigentlich gar nicht richtig Zeit hatte nachzudenken, denn dann war die Liga einmal auf Eis gelegt. Zu Beginn hat es ja geheißen, man schaut einmal, inwieweit man überhaupt, vielleicht kann man dann wieder starten und man verschiebt jetzt einmal das Ganze, aber es war dann relativ bald klar, dass das eine endgültige Entscheidung sein würde. Und dann begann der Überlebenskampf. Also so muss man das leider in der Deutlichkeit auch sagen. Denn die Situation hat alle eiskalt erwischt und natürlich auch uns. Und da ging es darum, den Club am Leben zu halten. Aber das ist unter anderem auch dank unserer großartigen Fans und Sponsoren ja dann zum Glück gelungen, das Ganze zu retten.
Sprechen wir auch gleich noch drüber. Ich möchte nur noch mal zu diesem Geisterspiel kommen. Ich habe im Rahmen einer anderen Aufgabe für das FCN-Fanradio Geisterspiele kommentiert, durfte nicht ins Stadion, aber ich habe sie sozusagen mitbekommen über die Tonspur. Das ist eine extrem spooky Situation auf eine gewisse Art und Weise. Wenn kein Mensch da ist, der irgendwie von außen auch nur irgendwas zu einem Spiel beiträgt, wenn jede Stimme zu hören ist, deine Stimme zu hören ist, für den Spieler auch auf der Gegenseite, ist teilweise auch für die Spieler strange, wenn sie alles, was du sagen, verstehst, auch die gegnerische Bank verstehen. Das ist eine Situation, mit der muss man erstmal klarkommen.
Ja, vor allem, weil es eine große Herausforderung an den Fokus der Spieler ist, weil dieser extra Push, dieser extra Schub an Energie, der oft vom Publikum kommen kann, wo entweder gute Szenen bestärkt werden noch einmal oder man durch schlechte Phasen durchgepeitscht wird, die fallen komplett weg. Und daher ist es in so einer Phase extrem wichtig, ein Team zu haben, das intrinsisch motiviert ist, das seine eigene Energie bilden kann und aufs Spielfeld bringt und nicht abhängig von äußeren Einflüssen ist. Und das ist aber auch ein, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt, wenn es ums Rekrutieren für die nächste Saison geht. Denn die Chance, dass wir vor ausverkauftem Haus spielen können, halte ich für sehr, sehr gering. Das heißt, wir haben jetzt auch im Rekrutieren der neuen Spieler sehr darauf geachtet, dass wir es mit Spielern zu tun haben, die diesen Push von außen nicht brauchen, sondern die von innen heraus Gas geben und die sich selbst so motivieren können. Also das da kommt noch einiges auf uns zu. Aber diese Geisterspiele sind nicht lustig, aber es ist immer noch besser, als daheim zu sitzen und diese Geisterspiele anzuschauen. Insofern, man nimmt halt heutzutage, was man kriegt. Und wenn es Geisterspiele sind, sind es Geisterspiele.
Du hast ein sehr nachdenkliches Interview gegeben in dieser Zeit. Da habe ich einen Satz halbwegs im Kopf. Es ist nicht wörtlich zitiert, aber sinngemäß. Als es eigentlich noch darum ging, zu überlegen, wie könnte man diese Saison zu Ende bringen, hast du gesagt, wir müssen eigentlich nach vorne schauen. Es ist total unklar, ob wir überhaupt in diesem Jahr nochmal auch eine neue Saison anfangen. Mhm. Da gab es jetzt ein bisschen Klarheit, gibt es ein bisschen Klarheit. Es gibt einen anvisierten Saisonstart. Aber das war sehr nachdenklich und auch zu Recht nachdenklich von dir.
Ja, ich denke, dass zum damaligen Zeitpunkt niemand genau wissen konnte, in welche Richtung die Reise geht. Das Virus konnte niemand einschätzen. Man hat ja dann auch zu Beginn gedacht, naja, vielleicht ist das Ganze nach 2-3 Wochen vorbei. Da war relativ bald klar, dass dem nicht so ist. Und daher muss man mit allen Eventualitäten rechnen. Und ich glaube, dass wir damals sehr gut daran getan haben, unsere Kräfte zu bündeln und zu sagen, okay, die Saison ist jetzt vorbei. Jetzt lass uns alles daran setzen, dass sollte es eine neue Saison geben, wir bereit dafür sind. Und wir haben uns ja alle relativ deutlich und relativ früh auch schon dagegen ausgesprochen, die Saison fortzusetzen. Und natürlich ist es sportlich nicht leicht, dann zuschauen zu müssen, wie 10 andere Teams die Liga fortsetzen und man selber daheim sitzt vorm Fernseher und sich denkt, hey, da hätte man ja auch mitspielen können. Aber es war eine absolut klare und aus unserer Sicht vollkommen richtige Entscheidung, das nicht zu tun. Und nur das hat es möglich gemacht, in der Zwischenzeit sich so darauf vorzubereiten, dann auch auf den Transfermarkt überhaupt gehen zu können, wenn man nicht vorher schon beschäftigt damit war, irgendwie ein paar Spiele noch zu absolvieren.
Wie fandest du insgesamt von der Liga die Entscheidung, diese Turnierform zu wählen, um den Meister herauszukristallisieren? Ab 11, sozusagen Platz 11, da war dir mit dabei, nach hinten raus eben der Shutdown für die Liga. Aber für die vorderen 10 sozusagen diese Turnierform, das hat ja jede Liga ein bisschen anders gemacht. Handball hat abgesagt, Eishockey hat abgesagt, Fußball, Geisterspiele, Basketball, die Turnierform. Wie bist du mit dieser Entscheidung zufrieden?
Also es war ja nicht so, dass die ersten 10 spielen durften und die anderen nicht. Frankfurt hätte ja dann nicht mitspielen dürfen, sondern es wurde den Vereinen überlassen, ob sie spielen wollen, / können oder eben nicht. Und ich finde, dass diese Entscheidung absolut richtig war und auch für die Vereine ja fast überlebenswichtig war. Also ich weiß, dass es für uns zumindest überlebenswichtig war, nicht spielen zu müssen. Und dadurch hat man jedem Verein die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Es gibt Situationen und es gibt Clubs, die eine Sponsorvereinbarungen haben, die es notwendig machen, Playoffs zu spielen. Und wenn ich ein Team wie, weiß nicht, Ulm, Oldenburg etc. bin, ohne jetzt genau deren Situation zu kennen, aber da kann ich mir vorstellen, dass jeder mit Playoffs rechnet und sich das auch vielleicht in Sponsorverträgen auswirken wird. Bei unserem Etat von Playoffs zu rechnen, kann keine Rede sein. Deshalb für uns hätte das keinen Mehrwert gebracht, hier zu spielen. Ganz im Gegenteil, wir hätten die Kosten wieder hochfahren müssen und letztendlich dann die Existenz des Standards gefährden müssen. Also ich glaube, die Vorgehensweise zu sagen, wer spielen will und kann spielen, wer nicht spielen kann, kann die Saison auch beenden und schauen, dass er so auf die Beine kommt. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war.
Die Phase dann bis jetzt, bis vor kurzem, bis vor 2-3 Wochen, war in Bayreuth und sicherlich auch an anderen Standorten ein Stück weit durch, ja, schon fast Hilferufe geprägt. Aufrufe des Vereins, der Organisation Medi Bayreuth, an Fans sozusagen auf Rückleistungen zu verzichten bei Dauerkarten, Sponsoren sozusagen auch zum Verzicht auf Rückzahlungen zu bitten. Es war sehr eng um den Standort, entnehme ich als Außenstehender, du bist drin.
Es war verdammt eng. Also es war wirklich spitz auf Knopf und wir haben ja da mehrere Gespräche geführt, die alle Beteiligten und alle Betroffenen. Und letztendlich ging es darum, ein Notprogramm zu fahren und zu versuchen, die Kosten so schnell wie möglich und so tief wie möglich zu senken. Und wenn das nicht gelungen wäre, dann ja, wäre die Liquidität versiegt. Und jeder, der sich ein bisschen in Unternehmen auskennt, weiß, was mangelnde Liquidität heißt. Also das war der erste Schritt. Und dann ging es natürlich darum, zu versuchen, potenziellen Sponsoreinnahmen, die man auch in der Zukunft hat, zu sichern, soweit es halt in so einer Situation geht. Und da wurden dann weitere Gespräche geführt. Also da war viel, viel Arbeit unseres Backoffice, aber natürlich in erster Linie unserer Führungsetage notwendig, um den Standort einfach abzusichern. Da konnte ich auch als Trainer nicht viel dazu beitragen, sondern war ich nur Passagier, was ein bisschen was man als Trainer nie gern ist, weil man hat ganz gerne das Ruder in der Hand und ist da ganz gerne an vorderster Front. Aber in dem Fall mussten das andere machen und die haben einen herausragenden Job gemacht.
Ihr seid nicht die Einzigen und auch nicht nur im Basketball. Selbst der finanzstarke Fußball hat nach ganz kurzer Zeit Probleme bekommen, musste eben daher diese Geisterspiele machen, um auch Vereine nicht in die Insolvenz gehen zu lassen. Also das ist sportartenübergreifend gewesen, diese Problematik, auch im Handball, Eishockey. Erfreulicherweise, seit 2-3 Wochen scheinen die Dinge so in der Pipeline zu sein, dass ihr planen könnt. Und dann kommen natürlich jetzt auch gerade in dieser Phase Neuverpflichtungen. Ihr seid tätig geworden mit Planungssicherheit. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ihr habt in den letzten 2 Wochen 5 oder 6 Spieler verpflichtet und mit Alten verlängert. Beispiel Basti Doret, Kapitän, in Bayreuth eine Ikone, auch Andi Seifert. Ihr habt einen sehr starken Spieler auch halten können, der letztes Jahr da war, Nate Linhardt, und eben 4, 5 neue verpflichtet. Also jetzt scheint das möglich zu sein, zu planen.
Na, es war so, dass ich dann nach Bayreuth gefahren bin und wir ein grundsätzliches Meeting hatten, wo es zuerst einmal ich informiert wurde, geht es überhaupt weiter und wenn ja, in welcher Form. Das war ein sehr, sehr produktives Meeting, wo einerseits schon, also die Schwierigkeit der aktuellen Situation dargetan wurde. Also wir müssen unseren Spieler da um ein gutes Drittel reduzieren im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine Menge, weil wir ja nicht von einem besonders hohen Niveau kommen. Mhm. Aber in diesem Rahmen hatte ich zumindest Planungssicherheit. Und das ist im Endeffekt das, was für mich wichtig war, jetzt einmal starten zu können. Jetzt einmal in die Vollen gehen zu können, zu sagen, okay, es wird zwar reduziert weitergehen, es wird schwierig, aber es wird weitergehen. Jetzt mach was draus. Ne? Und das war dann für mich eigentlich der Startschuss, zu sagen, okay, jetzt begebe ich mich auf den Markt und schau mal. Geänderte Vorzeichen, aber es waren auch geänderte Vorzeichen auf dem Markt und wir waren relativ früh unterwegs. Mhm. Jetzt gerade für deutsche Clubs. Es gab andere Länder, die teilweise schon seit Wochen verpflichtet haben, wo ich mich wirklich frage, wie die das tun. Also da geht es um Frankreich, Italien, die teilweise ihre Teams schon komplett haben, wo ich mir denke, also hat sich zu denen das Thema Corona schon mal rumgesprochen. Mhm. Aber in Deutschland ist der Markt sehr, sehr langsam angelaufen. Sicherlich auch bedingt durch das Turnier. Und während die anderen gespielt haben, hatte ich halt Zeit, mir ein bisschen Gedanken zu machen, okay, wenn es weitergeht, wie könnte es weitergehen und in welche Richtung müssen wir die Mannschaft zusammensetzen, weil dass wir keinen Etat-Sprung nach vorne machen würden, das war von vornherein klar. Die Frage war nur, wie viel reduziert sich das Ganze? Und daher habe ich da schon im Kopf ein paar Szenarien gehabt und in dem Moment, wo das Go da war, war das im Prinzip der Startschuss, sich dann auf den Markt zu begeben. Und da gab es Situationen, wo die Spieler und die Agenten froh waren, dass sich was bewegt und dass wir bieten ja eine gute sportliche Situation. Man muss bei uns halt beim finanziellen Abstriche machen, weil sportlich ist das ja tadellos, was wir hier anzubieten haben. Und daher haben wir dann relativ früh Spieler gefunden, die bereit waren, zu sagen, hey, wir kennen die Situation, wir wissen, dass es im Moment generell am Markt schwierig ist, aber die Situation reizt uns hier und lass uns vorzeitig was machen. Und das ist uns sehr entgegengekommen, weil im Endeffekt, also muss ich auch sagen, man darf sowas ja nie verschreien, aber das war eigentlich immer ein Schuss, ein Treffer und das ist eigentlich die Ausnahme im Sommer. Da probieren wir es dann oft 2-3 Mal, kriegt 2-3 Absagen, dann geht man zum nächsten und dann taucht plötzlich ein anderer Name auf, den man vorher gar nicht am Schirm hatte und letztendlich ist ja immer jedes Signing ist ein Wunschkandidat, also sonst macht man es ja nicht. Ne? Aber es gibt immer wieder Situationen, wo man ein paar Anläufe braucht und diese Saison bis jetzt zumindest ist das alles relativ zügig gegangen und deshalb auch dann die schnelle Vermeldung von Erfolgserlebnissen.
Du warst ein Stück weit the early bird, du warst prepared sozusagen, vorbereitet und wie du sagst, jeder Anruf ein Treffer quasi, das ist ja schon mal gut. Inwieweit oder beziehungsweise auf welche Dinge legst du Wert? Ich habe es angesprochen, es konnten ein paar Ikonen hier weiter verpflichtet werden, Basti Doret sogar, der Kapitän, so dass er eventuell nachher oder zumindest laut Vertrag, er hat das in einem Interview beim BR gesagt, nach seiner aktiven Zeit der Organisation erhalten bleibt. Andi Seifert konnte verpflichtet werden und du hast aber wieder ein Teil neue, quasi völlig unbekannte Spieler geholt. Auf was kommst du an, wenn du ein Team zusammenstellst?
Ja, das ändert sich von Jahr zu Jahr eigentlich nicht. Es ist grundsätzlich einmal, ich habe gern Kontinuität. Auf der anderen Seite, Kontinuität kostet Geld. Ich habe das immer wieder gesagt. Das heißt, das war extrem, extrem schwierig dieses Jahr. Bei Basti Doret war es ja so, dass er noch ein Jahr einen gültigen Vertrag hatte. Wir schon, ich habe das schon im Vorfeld angeleiert. Das war schon weit, bevor Corona überhaupt ein Thema war. Noch einmal auf ihn zugegangen, ob er sich nicht vorstellen könnte. Ich hatte da eher in Richtung Trainerschiene auch gedacht oder Sportdirektor oder irgendwas Sportliches, weil ich für wichtig halte, solche Ikonen in einer Organisation zu halten, auch nach der aktiven Zeit. Und gerade in unserer Organisation, glaube ich, brauchen wir dringend sportliches Know-how in der Organisation. Das kann man nie genug haben. Und Basti würde eigentlich alles verkörpern, was man dafür braucht. Und da hatten wir das Thema schon einmal angeleiert. Und das ist dann durch die Corona-Geschichte leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber letztendlich gab es dann keinen Grund, das nicht anzugehen. Und daher war das sicherlich eine Top-Situation. Andi war schwierig, weil dessen Vertrag ausgelaufen ist. Also da mussten beide Seiten, glaube ich, über ihren Schatten springen. Zum einen Andi, der natürlich sich anderes finanzieller Natur erwartet hat nach der Saison, aber dann hat Corona genauso einen Strich durch die Rechnung gemacht wie uns. Und ich glaube aber doch, dass wir da eine Situation gefunden haben, wo beide mit einem Lächeln auf den Lippen den Vertrag unterschrieben haben, und letztendlich ist ja das Entscheidende. Bei Nate war es so, dass ich mit Nate von Beginn an gesagt habe, ich würde ganz gerne mit dir weitermachen, aber lass mich bitte vorher schauen, wie ich bei anderen Positionen einsparen kann, weil es ist jetzt Nate kein Spieler mehr wie ein Woodard, der erst am Beginn seiner Karriere steht und da jetzt große Sprünge machen wird. Nate war klar, dass der jetzt keine großen Sprünge mehr nach vorne machen wird, sondern bei dem geht es mehr um die Situation, ums Wohlfühlen. Auf der anderen Seite, ich kann jetzt auch nicht mit Kost und Logis abspeisen. Ne? Deshalb ging es darum, okay, kann ich überhaupt auf den anderen Positionen entsprechend einsparen, um Nate überhaupt dann ein Angebot machen zu können, wo er mir nicht sofort die virtuelle Tür vor der Nase zuschlägt. Also deshalb war mit Nate eigentlich relativ von Beginn an klar, ja, wir wollen weitermachen. Die Frage war nur, können wir es? Und bei den anderen Spielern ging es darum, zu versuchen, trotz geringeren Etats möglichst wenig an Qualität einzubüßen. Und ich denke, dass uns das ganz gut gelungen ist. Wird das dann am Spielfeld sein. Aber ich glaube, dass wir da am Papier jetzt einmal ganz gute Voraussetzungen geschaffen haben für eine spannende, interessante und hoffentlich auch erfolgreiche Saison.
Lässt sich seriös was sagen, was mit dem Team möglich sein wird? Im Fußball gibt es so eine Sparregel, erstmal 40 Punkte schaffen, den Klassenerhalt sicherstellen. Gibt es sowas auch im Basketball? Was gibst du eventuell als Ziel vor?
Das ist nicht seriös, weil ich weder weiß, wie die Liga sich aufstellen wird, noch wie die Spieler dann letztendlich funktionieren werden. Also wir haben, du hast das angesprochen, doch einige neue Gesichter, die auf dem Niveau sich erst zeigen müssen. Das war immer unser Credo und wird auch weiterhin unser Credo sein, jetzt natürlich umso mehr. Daher da jetzt eine Prognose zu geben, ich glaube, dass einmal wichtig ist, dass wir möglichst schnell, du sagst 40 Punkte sind es im Fußball, im Basketball sind es 10 Siege, dass man möglichst schnell einmal die 10 Siege holt, um im Abstieg nichts zu tun zu haben und sich dann nach oben orientieren kann. Das habe ich die letzten 4 Jahre auch so ausgegeben, und wir waren immer mehr an den Playoffs dran als unten. Also Abstieg war eigentlich nie ein Thema. Ich hoffe, dass es auch dieses Jahr so sein wird, aber man weiß nie genau. Also du kannst ja auch nicht vorhersagen, was passiert mit Verletzungen, was passiert. Spieler funktionieren aus ganz eigenen Gründen plötzlich nicht oder brauchen länger. Wir haben das bei Cassius Robertson gesehen vor 2 Jahren, der 3 Monate gebraucht hat, bis er in der Liga angekommen war. Wir haben auch diesmal wieder einen Point Guard, der Rookie ist. Das kann auch bei ihm eine Zeit lang dauern. Das sind Risiken, deren wir uns bewusst sind. Aber deshalb ist es da eine Prognose abzugeben ganz schwierig. Also da jetzt zu sagen, wir wollen in die Playoffs, wäre absurd mit dem, was wir da... Also das auszugeben wäre absurd, das zu wollen nicht. Das möchte ich schon klarstellen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich ein ehrgeiziger Hund bin. Und dass ich natürlich nach den Sternen strebe, aber sich da jetzt nach außen hinzustellen und sagen, hey, wir machen die Playoffs, da wäre ich nicht nur geisteskrank, sondern auch ziemlich bescheuert. Das macht keinen Sinn. Also schauen wir mal, dass wir die 10 Siege möglichst schnell einfahren, dass wir dann nach hinten Ruhe haben und dann noch möglichst lang Zeit haben, dass wir uns Richtung oberen Strich orientieren können.
Zum Basketball in Bayreuth bzw. Deutschland, letzte Frage. Glaubst du, Medi Bayreuth wird auf dieselben Teams treffen wie im letzten Jahr? Also sprich, hast du einen Überblick darüber, wer eventuell in Schieflage da ist? Und das Zweite, wenn wir davon ausgehen, dass im November die Saison beginnt, wann geht es bei euch mit Trainingsstart los? Ein paar oder alle hoffentlich machen schon individuell was. Basti Dorit postet immer mal wieder ein Video. Aber ich gehe davon aus, dass auch die anderen Hausaufgaben von dir bekommen haben. Das ist so eine zweigeteilte Frage.
Dann einmal zum ersten Teil der Frage. Also Chemnitz ist aufgestiegen, hat auch die Lizenz bekommen. Das heißt, da ist zumindest ein neues Gesicht in der Liga. Das macht dann wieder 18 Teams, wo wir letztes Jahr nur 17 hatten. Meines Wissens nach kommen alle Clubs da mit einem blauen Auge oder vielleicht auch mal mit zwei durch diese Situation. Also ich hoffe es zumindest. Das ist mein Wissensstand. Und ich wünsche es natürlich jedem Standort, dass da jeder durchkommt durch diese schwierige Phase. Was den Trainingsstart anbelangt, jetzt wissen wir zumindest, dass mit 17. Oktober das erste offizielle Spiel sein wird. Das wird ein Pokalspiel sein. Da rechnen wir zurück. Ich habe immer ganz gern 7 bis 8 Wochen Vorbereitungszeit. Ich glaube, dass das gerade in dieser Phase jetzt umso wichtiger wird, weil die meisten Spieler seit Anfang März also jetzt keinen Ball mehr in der Hand hatten, ist vielleicht übertrieben, aber zumindest kein Mannschaftstraining mehr hatten. Und in Eigenregie einen Hügel rauf und runter zu sprinten und Medizinbälle durch die Halle zu schmeißen, ist das eine. Aber ein Teamtraining zu absolvieren ist das andere. Und daher wird da viel zu tun sein, bis das Ganze wieder halbwegs nach Basketball ausschaut. Deshalb werden wir Mitte August die Spieler reinbringen und dann, wir haben im Moment anvisiert, den 24. August mit ersten offiziellen Training in der Woche davor, Anreise, Medical Checks etc. Und das gibt uns dann rund 7 Wochen Zeit, uns auf den Pokal vorzubereiten. Man kann jetzt natürlich den Pokal noch als eine Art Preseason sehen. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass das für uns klar einerseits ein Testlauf ist, wie wir mit unseren vielen unerfahrenen Spielern da, wo wir stehen. Aber wir werden den Bewerb schon voll ernst nehmen und alles darauf ausrichten, schon eine Identität als Mannschaft zu haben, wenn wir das erste Spiel bestreiten.
Deine zweite Aufgabe ist da zu Hause, wo du auch gerade bist, in Wien, in Österreich. Du bist Nationaltrainer. Wie steht's um den österreichischen Basketball? Er hat's ja bei uns schon schwer, der Basketball, sich gegen Fußball und andere Sportarten durchzusetzen. Wie ist das in Österreich? Wie kommt ihr gegen Skifahren, gegen Skispringen, gegen das Biathlon, auch gegen Fußball? Wie kommt ihr da durch? Wie setzt ihr euch da durch? Hat sich ein bisschen was getan in den anderthalb Jahren, seit du quasi da auf dem Headcoach-Stuhl der Nationalmannschaft sitzt?
Naja, das Problem ist, dass ich Coach und kein Zauberer bin. Also bis jetzt war es schwierig, die Leute zusammenzubekommen zum Trainieren. Ich hatte an und für sich sehr große Hoffnungen in diesen Sommer gesetzt, um die Spieler zusammenzubekommen und da jetzt dem Team eine Identität zu geben und meine Handschrift aufs Team legen zu können. Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir mussten also dieses Sommertrainingslager in diesem Sommer absagen. Das heißt, wir werden wieder auf 2 bis 3 Trainingstage beschränkt werden vor dem nächsten Winter und dann im Endeffekt davon abhängig sein, wer von den Schlüsselspielern kommen kann und wer nicht kommen kann. Also ein bisschen frustrierend für mich, weil ich ganz gern mehr bewegen würde und mehr Gelegenheit hätte, was zu bewegen. Aber ich muss mich halt auch der Situation beugen und die Situation so zur Kenntnis nehmen, wie sie ist. Wir werden das Beste draus machen. Aber ich habe das mir anders erhofft.
Es gibt 2 zentrale Aufgaben, neben der, ich sage jetzt mal, Integrationsaufgabe, die du angesprochen hast, das Basketball auch zu stärken. Es gibt die Qualifikation für die Europameisterschaft und für die Olympiade. Eins habt ihr schon angefangen sozusagen am Jahresstart, 2 Spiele. Die nächsten sind dann nach Plan zumindest, alles unter dem Vorbehalt Corona. Im November, glaube ich, da sind sie angesetzt. Und das zweite ist, glaube ich, ein Turnier in Graz für die Olympiade, die Qualifikation. Wie siehst du da eure Chancen? Also ich glaube, das Olympia-Quali-Turnier in Graz, da seid ihr in einer ganz schweren Gruppe.
Naja, die Olympia-Quali in Graz betrifft mich nicht, weil das ist 3x3. Das ist ein komplett anderes Gebiet. Damit habe ich eigentlich relativ wenig am Hut. Da ist aber die Chance durchaus höher, weil 3x3 halt einfach 3x3 ist und nicht Weltsportart Basketball, sondern da haben wir in der Vergangenheit und in der jüngeren Vergangenheit ganz gute Erfolge gehabt in dem Format. Macht ja auch Sinn, sich als kleinere Nation auf solche Formate auch zu konzentrieren, um das vielleicht in die Richtung pushen zu können, dass das populärer wird, das Ganze. Für mich geht es in erster Linie um die EM-Qualifikation. Das soll das zweite Window im November stattfinden, wie du angesprochen hast. Mhm. Mir fehlt da im Moment noch ein bisschen die Fantasie, dass das wirklich so stattfinden wird, denn wir müssten in die Ukraine reisen zum Spiel. Wir haben Ukraine auswärts und Ungarn daheim. Also Ungarn daheim kann ich mir noch vorstellen, Ukraine auswärts. Mhm. Wäre Stand heute eher schwierig. Und nachdem von uns niemand vorhat, dann nach der Rückreise 2 Wochen sich in Quarantäne zu begeben, weiß nicht, wie das stattfinden soll. Die Fieber hält im Moment an dem Window fest. Daher steht das im Moment so auch in meinem Terminplan. Nachdem die Europameisterschaft jetzt aber ein Jahr zurück verschoben wurde, nämlich von 2021 auf 2022, gäbe es da vielleicht Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu strecken und dieses Window zu skippen. Aber wie gesagt, das sind alles Vermutungen. Da stehen natürlich dann auch wieder andere World Cup Qualifier und so weiter an, die dann hinten raus alles enger machen. Ja, im Moment sieht es so aus, als ob wir im November in die Ukraine müssen. Ich bin gespannt.
Schauen wir mal, wie kommst du klar selber auch mit dieser zweiten Aufgabe insgesamt im Zusammenhang mit eigener Belastung auch? Ich meine, man muss ja auch was dafür arbeiten. Ja? Du musst Spieler sichten, Statistiken sichten, Lehrgänge erfahren, Spiele. Also da kommt ja schon ein bisschen noch was dazu zu der eigentlichen Aufgabe, die du hast in Bayern.
Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es noch mehr ist, weil letztendlich ja jetzt daraus nichts geworden ist. Also diese Corona-Zeit, so schlimm das war, gesundheitlich für viele Menschen und wirtschaftlich für noch mehr, so habe ich doch auch was Positives mitnehmen können für mich, nämlich dass ich ein bisschen meine Turbinen runterfahren konnte und Dinge machen konnte, für die ich seit über 20 Jahren keine Zeit hatte, weil ich ständig in diesem Rad drin war, von einer Saison zur nächsten, dazwischen Nationalteams, Coach-Clinics, Trainer, Fort- und Ausbildungen, weiß der Kuckuck was. Und das war nicht. Und daher war ich gezwungen, mir eine Auszeit zu nehmen und die hat mir eigentlich sehr gut getan. Das heißt, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ich jetzt mehr zu tun gehabt hätte in Sachen Nationalteam, weil ich sehr, sehr gerne da jetzt 1, 2, von mir aus auch 3 Wochen mit der Nationalmannschaft verbracht hätte, um unsere Chancen zu erhöhen, die Nationen zu besiegen, die deutlich vor uns stehen, aber irgendwie war mir das aufgrund der Corona-Geschichte halt nicht vergönnt. Deshalb hält sich im Moment der Mehraufwand, muss ich sagen, in Grenzen. Im November ist es dann natürlich wieder ein anderes Kapitel. Wenn andere Trainer vielleicht ein paar Tage freimachen können, dann fliege ich in die Ukraine, so Gott will. Mir macht das Spaß und ich bin da mit vollem Herzen dabei und kann auch sehr gut dann Präferenzen setzen, dass ich sage, okay, wenn Nationalteam ist, dann ist Nationalteam und wenn kein Nationalteam ist, dann ist Medi Bayreuth und im Moment ist Medi Bayreuth.
Du hast diese Zwangspause nochmal angesprochen, eben durch Corona, die wir auch schon am Anfang thematisiert haben und hast gesagt, die hat das auch mal gut getan, sage ich auch. Also es gab auch schon eine Phase, jetzt bin ich froh, dass manches auch wieder losgeht mit oder losging mit Fußball, aber dass auch manches mal ein bisschen ruhiger war. Konntest du auch mal das zum Runterkommen? Ihr habt ja ein unfassbar anstrengendes Leben auch als Trainer. Wer da näher dran ist, weiß das, wie anstrengend das ist, immer unter Strom, eigentlich 7-Tage-Job, Telefon immer am Laufen. Wie wichtig war das für dich, auch mal runterzukommen, jetzt unabhängig vom Grund, weil den hätten wir uns natürlich anders gewünscht.
Ja, es war so ein, man ist gezwungen worden dazu. Also ich bin nicht besonders gut darin, nichts zu tun. Und wurde aber gezwungen dazu. Und das war schon gut so. Also ich habe selber gemerkt, zu Beginn ist es mir extrem schwer gefallen, loszulassen. Aber ich habe mir dann echt vorgenommen, jetzt einmal die Zeit, die einfach eh nix ist, auch einen Basketballentzug zu machen. Und man kann sich das schon so ein bisschen wie Cold Turkey vorstellen. Also, dass da einfach Entzugserscheinungen da sind und man sich denkt, ey, ich sollte doch und hier. Aber nach einer Zeit kommt man dann schon ein bisschen runter, man kommt zur Ruhe, man kann Dinge tun, die man vorher nicht getan hat. Ich habe mehr Bücher gelesen in dieser Zeit, als ich wahrscheinlich in 2 Jahren sonst hätte lesen können mit meinem Schedule. Also das war schon eine gute Sache und man ruft dann auch einmal Leute an, mit denen man schon lange keinen Kontakt mehr hatte, weil man einfach zeitlich in der Lage ist dazu. Und sich auch dann natürlich fragt, okay, wie geht's demjenigen oder derjenigen mit der Situation? Und man lernt eine neue Form der Kommunikation kennen, weil alles irgendwie jetzt, wir haben jetzt ein Zoom-Meeting hier zum Beispiel, also bitte wer zum, ich habe vorher noch nie was von Zoom gehört vor Corona. Und jeder, der Zoom-Aktien vorher besessen hat, ist jetzt ein glücklicher Mann und eine glückliche Frau. Und das sind so Dinge, die die durch diese Corona-Krise jetzt sich komplett neu gestaltet haben. Die Digitalisierung hat sich ausgeweitet. In Sachen Umweltschutz ist einiges passiert, auch gezwungenermaßen, weil die ganze Wirtschaft runtergefahren war. Und da sind schon auch positive Aspekte entstanden in dem Ganzen. Ich glaube, Dinge, die man nicht ändern kann, muss man ohnehin so nehmen, wie sie sind und dann auch versuchen, das Positive für sich rauszuholen. Und für mich war es halt, dass ich mich mit Dingen beschäftigen konnte, für die ich vorher keine Zeit und Gelegenheit hatte.
Ein paar Fotos habe ich auch aus den Bergen gesehen. Da habt ihr in Österreich beste Begebenheiten. Ich habe noch zwei Fragen am Ende. Ich bin darüber gestoßen, dass ich gehe davon aus, das passt. Bei Wikipedia, du hast Jus, heißt das in Österreich, studiert Jura bei uns. Und das fand ich, das wusste ich sogar. Aber was ich nicht wusste, Immobilienmakler, das war da erwähnt. Hast du noch eine
Ausbildung? Treuhänder, um dich zu korrigieren, also Makler und Verwalter.
Ja.
Aber entschuldige.
Ja, kein Problem, dazu sind wir, das stellen wir schon richtig. Aber also, wieso das, wie passt das zusammen? Und kannst du dir vorstellen, wenn Basketball zu Ende ist, in eine dieser zwei Dinge irgendwie zurückzugehen oder hast du das halt damals gemacht und das Thema ist durch?
Also wenn Basketball zu Ende ist, muss ich das hoffentlich nicht mehr dahin zurückzugehen. Nein, also es hat ja jedes Kind, jeder Jugendliche wächst auf mit einem Berufstraum. Und nachdem die erste Phase vorbei ist, wo es ums Thema Zirkusclown und Maroni-Brater geht, also so mit 3, 4 Jahren sind das so die Traumberufe und vielleicht Feuerwehrmann noch und man ein bisschen realistischer wird, dann geht es in Richtung war es bei mir Richtung Rechtsanwalt. Also ich wollte, seitdem ich 14 bin, wie ich mich erinnern kann, wollte ich Rechtsanwalt werden und bin ein recht konsequenter Mensch. Das heißt, ich habe das dann auch dementsprechend durchgezogen, was das Studium anbelangt. Bin aber dann drauf gekommen, dass es halt nicht meine hundertprozentige Leidenschaft ist und hatte dann die Chance, mein Hobby zum Beruf zu machen und bin Richtung Basketball abgebogen. Aber ich habe das Studium fertig gemacht, weil man ja auch nie weiß, wie das Ding funktioniert. Und das Trainergeschäft ist ein relativ kurzlebiges. Und da kann man nie genau sagen, wie lange das gut geht, ob das überhaupt gut geht. Und ich meine, als österreichischer Jugendlicher wächst du nicht mit dem Traum auf, Basketballtrainer zu werden. Also das ist schon auch klar. Deshalb habe ich mich da sozial abgesichert. Immobilien war deshalb, weil meine Eltern damals eine kleine Immobilienkanzlei hatten und ich mich mit dem Gedanken gespielt hatte, diese Kanzlei neben meiner Rechtsanwaltskanzlei zu behalten und daneben zu führen. Das war auch so ein zweites Absicherungsnetz. Ich habe dann die Konzession dafür gemacht. Das ist eine recht aufwendige Geschichte in Österreich. Ich glaube, in Deutschland ist das ein bisschen weniger. Da kann jeder Häuser verkaufen, der Häuser verkaufen will. Also hoffe ich, tue da jetzt niemandem Unrecht, aber in Österreich brauchst du dafür eine Konzession oder eine Ausbildung und weiß der Kuckuck was. Das habe ich. Das ist so mein soziales Fangnetz. Ich vergleiche es immer mit einem Seiltänzer. Unten ist das Netz und es fühlt sich gut an, wenn man über das Seil geht, aber im Idealfall braucht man das Netz halt nicht und genauso war es letztendlich bei mir. Ich habe eigentlich nicht vor, in den Beruf zurückzukehren, bin aber froh, dass ich Wissen erworben habe in dem Gebiet, mit dem ich durchaus heute auch was anfangen kann. Also es ist ja nie falsch, einen Vertrag lesen zu können oder wissen zu können, was man darf, was man nicht darf. Und genauso sich ein bisschen mit Immobilien auszukennen, kann auch nicht schaden. Daher Wissen schadet nicht, aber es ist nicht so, dass ich davor habe, jetzt in nächster Zeit wieder zurückzukehren.
Du weißt vielleicht auch, warum in Wien die Immobilienpreise etwas günstiger sind als vielleicht in anderen europäischen Metropolen. Da gibt es ja Gründe dafür. Aber da reden wir ein anderes Mal drüber, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast, Trainer zu werden. Hat sich dadurch gezeigt, dass du in den Niederlanden und auch in Österreich Meister Pokalsieger geworden bist. Und hier, das kommt schon noch, da bin ich mir sicher. Also auf jeden Fall, du bist voll dahinter, das weiß ich, dass das irgendwann mal was wird. Letzte Frage. Du hast mir auch mal gesagt, du verstehst nicht, warum wir hier in Deutschland das Wort heuer nicht so verwenden wie bei euch. Bist du in deinem Bestreben, das Wort heuer hier weiter zu verbreiten, im letzten halben Jahr etwas weitergekommen oder gab es Rückschläge?
Also ich bin definitiv etwas weitergekommen, weil jedes Mal, wenn ich das Wort verwende und ich auf fragende Blicke gestoßen bin, habe ich das erklärt. Und es macht ja auch Sinn. Also wir haben ein Wort, um etwas zu beschreiben, wofür ihr einen ganzen Satz bräuchtet. Also ich werde vielleicht eine Initiative gründen zur Rettung des Heuer. Muss ich mir überlegen, wenn das die Zeit zulässt, neben Nationalteam-Trainer und Medi Bayreuth Coach. Aber das wäre definitiv notwendig, weil das ist ein Wort, das ihr definitiv aufnehmen müsst in eurem Vokabular.
Also ich habe schon drin, ich habe es übernommen definitiv. Bei mir hast du Erfolg gehabt und ich glaube, da ziehen noch einige nach, zumindest in deinem direkten Umfeld. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Und natürlich viel Glück auch mit Medi und der österreichischen Nationalmannschaft. Raul, ich danke dir fürs Interview.
Dankeschön.
Bleibe gesund. Und wir hoffen, dass auch Corona nicht mehr einen solchen Shutdown und eine solche Schneise schlägt, sodass wir im Herbst irgendwie wieder Basketball sehen können. Hoffentlich auch mit Zuschauern.
Das hoffen wir alle. Vielen Dank.
Danke dir. Ciao.
Danke. Tschüss.